Ich liebe dich. Du bist für mich der schönste Mensch der Welt. Ich fühle mich so wohl in deiner Gegenwart. Wenn man jemanden liebt, wenn man jemanden gern hat, dann kann man das durch Worte zeigen. Es funktioniert aber auch, wenn man manchmal einfach die Klappe hält und Taten sprechen lässt.
Ich trinke zum Beispiel immer Hafermilch in meinem Kaffee. So.
Ich trinke weder Kaffee noch Hafermilch.
Und wenn man dann irgendwie beim Einkaufen nur eine Hafermilch mit einkauft oder auch Kaffee oder so, weil Noah gesehen hat, okay, es ist irgendwie alle, dann ist das für mich irgendwie auch so ein kleines, aber feines Zeichen, okay, es wurde an mich gedacht irgendwie, und obwohl es halt für ihn überhaupt kein Thema ist eigentlich, aber so.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer.
Schön, dass ihr dabei seid. Hi. In dieser Episode, da sprechen wir darüber, wie man lernen kann, seine Gefühle besser in Worte zu fassen und besser Zugang zu seinen Gefühlen zu finden. Das ist nicht nur gut für unsere Beziehungen, egal ob das jetzt mit Partnerin, Partner, mit Friends, mit der Familie ist. Das kann einem auch dabei helfen, sich selber besser zu verstehen. Ihr bekommt später ganz konkrete Tipps dazu von einer Psychotherapeutin. Und jetzt lernen wir erstmal Noah und Philipp kennen. Die habt ihr ganz am Anfang schon gehört. Die beiden, die heißen in echt anders. Noah ist Mitte 20, Philipp Ende 20. Die wohnen gemeinsam in einer ostdeutschen Großstadt, haben sich im Studium kennengelernt und sind seit 4,5 Jahren zusammen. Ja, und bei denen, da knirscht es immer mal wieder, wenn es um das Thema Gefühle geht. Philipp, der wünscht sich, dass die beiden klarer über ihre Gefühle sprechen. Noah fällt es manchmal so ein bisschen schwer. Und deswegen hatte Philipp sich auch bei uns gemeldet. Und ich habe mich sehr gefreut, dass beide Lust hatten, mit mir zu sprechen für diese Folge. Und Philipp, der erzählt jetzt erstmal von der Anfangsphase der Beziehung, die so ein bisschen holprig war.
Ich war schon länger in Noah verknallt oder verliebt, wie auch immer. Und es hat eine Weile gedauert, ehe es dann tatsächlich auf Gegenseitigkeit gestoßen ist, sozusagen. Ja.
Noah, warum warst du nicht so an Bord?
Ich glaube, es war auch, weil ich einfach noch nicht, wie das mit mir klar hatte, dass ich wie bin und deswegen irgendwie da grundsätzlich erstmal noch Probleme hatte, mir irgendwie das vorzustellen. Ja.
Das heißt, das ist deine erste Beziehung mit einem Mann jetzt?
Ja, aber auch sowieso die erste Beziehung noch. Also, genau.
Was findet ihr am anderen besonders toll? Oder was war vielleicht auch das, was damals den Spark so ausgelöst hat?
Also ich kann mich auf jeden Fall noch ganz genau erinnern an eine gemeinsame Reise, wo wir so zu so einer Demo gefahren sind und wir irgendwie 6 Stunden im Zug saßen und ich so gefühlt haben wir uns 6 Stunden lang total interessant unterhalten über alle möglichen Themen, wo ich dann so dachte, dass ist irgendwie so ein interessanter Mensch. Man kann irgendwie so interessante Gespräche mit ihm führen. Das war irgendwie so ein Ding, was mich total beeindruckt hat damals. Einfach so diese Überlegtheit auch im Prinzip und Tiefgründigkeit. Und später dann würde ich sagen, war es auch, dass wir über viele Sachen sehr ernsthaft reden konnten. Und auch Sachen, die vielleicht erstmal konflikthaft sind oder schwierig und wo man erstmal nicht einer Meinung ist oder wo es unterschiedliche auch Bedürfnisse gibt, dann auf eine sehr respektvolle und ernsthafte Weise miteinander reden können und dann oft nach einer gewissen Zeit einen Kompromiss finden, der dann irgendwie für beide okay ist und dann auch so irgendwie ausloten kann, wie wichtig ist mir das, was mir wichtig ist und wie wichtig ist dem jeweils anderen, was ihm wichtig ist und dann irgendwie zu gucken, auch mal zurückzutreten, okay, ja, so wichtig ist es mir jetzt vielleicht doch nicht. Also das, denke ich, ist so ein großes Ding, was auch, würde ich sagen, unsere Beziehung dann auch trägt seitdem, dass man eben da auch mal gute Kompromisse findet.
Wie ist das bei dir, Noah?
Ich habe jetzt gerade überlegt sozusagen, weil du ja eigentlich gefragt hattest, Ja, so nach der Anfangsphase, was da irgendwie so der Moment oder so war, da fällt mir das jetzt gerade schwer, das so genau zu erinnern. Also ich glaube, es war für mich auch einfach so, dass wir uns halt irgendwie schon immer gut verstanden haben und dann hat es sich irgendwie so ergeben. Und dann auch einfach, dass ich irgendwie, dass wir, wie Philipp das jetzt auch schon meinte, Sachen gut besprechen können und ich aber auch irgendwie sehr viel lernen konnte, was auch so Zwischenmenschliches angeht. Also nicht nur auf unsere Beziehung bezogen, sondern auch irgendwie, wie ich auch andere Menschen irgendwie wahrnehme, wie es denen geht und was gerade irgendwie wichtig ist.
Hast du ein Beispiel dafür?
Nee, ich glaube, so ganz generell würde ich sagen, habe ich halt von ihm gelernt, überhaupt so besser einschätzen zu können, wie es anderen Menschen geht. Also, dass ich das erstmal überhaupt wahrnehme oder irgendwie auch was ist, was ich wahrnehmen kann. Also, es war jetzt vorher gar nicht so, dass ich irgendwie gedacht habe, oh, ich würde das gerne besser verstehen können, sondern es war einfach irgendwie meist kein Thema.
Ja, also ich hätte da vielleicht ein Beispiel. Also so, wenn wir uns gerade so in der Anfangsphase, wo wir uns kennengelernt haben und so, dass wenn wir irgendwie zu einem gemeinsamen Event hingefahren sind und wir haben ziemlich in der Nähe voneinander gewohnt und dann war das irgendwie eigentlich der gleiche Weg. Und wir wussten auch gegenseitig, okay, wir werden da beide jetzt gleich hinfahren. Da hat Noah dann irgendwie manchmal gar nicht dran gedacht, so nach dem Motto, ja, wir könnten ja vielleicht zusammenfahren. Und dann war ich so, ja, toll, jetzt bist du schon losgefahren. Dann habe ich halt versucht, auch das sozusagen zu kommunizieren und zu sagen, ja, irgendwie das fühlt sich für mich blöd an, wenn du jetzt irgendwie einfach alleine fährst. Ja, also deswegen würde ich das vielleicht sogar auch noch erweitern, nicht nur wahrzunehmen, wie sich andere fühlen, sondern auch, was lösen meine eigenen Sachen, also meine eigenen Aktionen sozusagen bei anderen für Gefühle aus.
Was muss denn jemand machen, zum Beispiel Philipp, damit du dich gesehen fühlst?
Naja, es ist halt sozusagen dass man halt irgendwie merkt, dass an einen gedacht wurde. So, ne? Es kann ja ganz unterschiedlich sein. Es können sozusagen diese ganz kleinen Gesten sein irgendwie. Wir hatten vorhin noch mal so überlegt. Und da war dann so ein Beispiel irgendwie, dass ich trinke zum Beispiel immer Hafermilch in meinen Kaffee. So.
Ich trinke weder Kaffee noch Hafermilch.
Und wenn wir dann irgendwie beim Einkaufen nur eine Hafermilch mit einkauft oder auch Kaffee oder so, weil Noah gesehen hat, okay, es ist irgendwie alle. Und dann ist das für mich irgendwie auch so ein kleines, aber feines Zeichen, okay, es wurde an mich gedacht irgendwie. Und obwohl es halt für ihn überhaupt kein Thema ist eigentlich, aber so.
Noah, wie ist denn das bei dir? Was sind so die Momente, wo du einfach so bist so, ach guck mal, da sieht mich jemand, da fühle ich mich einfach so total geliebt.
Also ich glaube, ich habe auch immer das Problem, dass für mich irgendwie Liebe so ein großes Wort ist, was irgendwie immer so, irgendwie ist es überall und das ist sehr groß und ich habe eigentlich, glaube ich, in mir selber noch gar nicht so richtig so viel das gefunden, was da irgendwie zu passt, so dass ich oft irgendwie dann ja, das auch irgendwie nicht so entwerten will, dass ich nur, weil sich irgendwas mal irgendwie vage gut angefühlt hat, dann sage, oh, das ist jetzt irgendwie vielleicht dann
die Liebe.
So. Mhm.
Vielleicht ist es einfacher, wenn wir es so runterbrechen auf sowas wie, erinnerst du dich an so eine Situation oder irgendwas, was Philipp gemacht hat, wo du so voll so warst, so, oh, so wo so richtig so das Herz so ein bisschen schmilzt und man denkt so, wie lieb bist du denn gerade?
Also ich glaube, es ist einerseits so, wenn wir uns länger nicht sehen und dann irgendwie gerade in einem Moment, wo ich vielleicht auch an ihn gedacht habe, er mir irgendwie was schreibt oder so, das sind so Sachen. Oder halt auch, wenn wir jetzt auch irgendwie Dinge hatten, die vielleicht in der Vergangenheit eher mal schwieriger oder ein Streitthema waren und so. Und wir das dann irgendwann nochmal wieder besprechen. Und auch wenn ich irgendwie, wenn wir das eigentlich auch schon mal alles so besprochen hatten, dann nochmal merke, ah, da sind jetzt vielleicht irgendwie Sachen an mir, die den früher gestört haben, irgendwie was, was er auch gut findet oder so.
Philipp, du hast ja eben auch schon gesagt, dass ihr über Bedürfnisse auch sprecht und dass ihr auch irgendwie gut darüber diskutieren könnt. Was brauche ich jetzt vielleicht gerade und wo kann ich vielleicht auch einen Schritt auf dich zugehen? Und Noah, das klang bei dir jetzt ja gerade auch schon so ein bisschen durch. Ist das dann was, was bei euch durchaus auch stattfindet, dass ihr so über das auch sprechen könnt, was ihr so braucht und wie es euch so geht und so?
Ja, genau. Das Problem ist dann manchmal, dass ich wissen muss, was ich gerade brauche und wie es mir geht. Aber wenn sozusagen, wenn, dann scheitert es daran.
Und wie näherst du dich dem dann an, zu wissen, was du gerade brauchst?
Das ist, glaube ich, oft das Schwierige. Also manchmal weiß ich es dann halt irgendwie einfach gerade, aber manchmal bin ich auch einfach gerade vage mit irgendwas oder irgendwie so den letzten Wochen zufrieden oder unzufrieden und kann aber auch nicht so richtig sagen, woran es eigentlich liegt.
Ich muss es dann einfach manchmal aushalten, nicht zu wissen, was los ist eigentlich, beziehungsweise halt einfach Geduld mitbringen. Ne? Also in solchen Gesprächen gibt es dann auch oft lange Schweigepausen. So. Also gerade wenn es sehr emotionale Gespräche sind, wo es quasi auch wirklich um sozusagen wichtige, tiefe Bedürfnisse geht, oder auch wo man dann auch merkt, da gibt es vielleicht sozusagen Knackpunkte, wo man sagt, okay, das passt bei uns noch nicht zusammen, dann dauert das halt auch einfach ein bisschen bei uns beiden letztendlich, sozusagen, dass man auch nochmal in sich reinfühlt, wie ist das jetzt wirklich? Und ja, und manchmal kommt man dann auch einfach erstmal nicht zu einem Ergebnis und muss dann das erstmal aushalten, dass es quasi noch nicht geklärt ist.
Habt ihr das Gefühl, ihr seid unterschiedlich darin, wie ihr euch gegenseitig eure Zuneigung, Liebe, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, zeigt?
Ein bisschen, ja. Aber ich glaube, es könnte noch unterschiedlicher sein. Auch.
Ja, so würde ich es auch sagen.
Also ich glaube, vor allem ist es so, dass ich sehr, sehr wenig oder sehr selten halt einfach mal ausdrücke, ich liebe dich oder sowas, weil ich immer das Gefühl habe, eigentlich irgendwie passt das nur, wenn mich gerade wirklich irgendwie so eine Welle von diesem Gefühl gerade überkommt. Und dann muss ich es auch in dem Moment sagen und irgendwie sonst ist das Gefühl dann auch schon wieder weg und dann fühlt sich das irgendwie nicht so ehrlich an. Genau, und ansonsten ist es, glaube ich, viel einfach die Zeit miteinander, die wir miteinander verbringen, über die das funktioniert und so dieses, dass wir uns Gedanken machen, was uns gegenseitig irgendwie wichtig ist und einfach auch, dass so klar ist, dass wenn wir irgendwie irgendwas planen, sei das jetzt so einfach die nächsten Monate, wann wir mal wohin fahren und dass wir das halt zusammen planen, so.
Also ich denke, so wenn man in diesen ganz klassischen Sprachen, diesen 5 Sprachen der Liebe irgendwie vorgeht, sind wir beide nicht so, dass wir irgendwie Geschenke wichtig finden. Also weder, dass wir sie super gerne empfangen wollen, als auch, dass wir sie irgendwie nicht geben. Und dann sonst sozusagen diese Quality Time ist was, was uns sehr wichtig ist, beiden. Also da passt das auch zusammen. Die, sage ich mal, dieses Caring, also quasi gegenseitig aneinander denken oder das sozusagen um sich kümmern.
Die Hafermilch.
Ja, die Hafermilch, aber auch zum Beispiel, keine Ahnung, letztes Jahr zu Weihnachten, also kurz vor Weihnachten, hatten wir eigentlich sozusagen uns überlegt, geplant, wie wir sozusagen zu den verschiedenen Familien fahren, weil die auch nicht zusammen, also die wohnen nicht so ganz in der Nähe voneinander. Und dann bin ich aber krank geworden. So, und lag dann irgendwie hier im Bett und war auch ziemlich nicht mobil. Und dann irgendwie ist Noah halt auch nicht zu seiner Familie gefahren, sondern ist bei mir geblieben und hat dann irgendwie sich um mich gekümmert, während ich halt irgendwie total krank war. Und solche Sachen ist halt auch irgendwie, finde ich, total wichtig. Das sind so Sachen, wo ich mich dann total geliebt fühle und wo ich, was ich auch, hoffe ich, genug auch zurückgebe. Und wo es wirklich, denke ich, den größten Unterschied gibt, ist eben dieses auch Verbalisieren von Gefühlen, so, wo ich das sehr viel mehr mache, glaube ich. Ich denke, das habe ich so aus meiner Familie auch viel mitgebracht. So, da wurde das einfach auch viel verbalisiert.
Und ist es was, wo ihr sagt, da wollen wir miteinander wachsen? Oder ist es vielleicht auch was, wo man vielleicht auch sagt, hey, das ist irgendwie auch voll okay, dass nicht immer alles bei 100% ist. Also wie du gesagt hast auch, Philipp, bei manchen Sachen kann man ja auch irgendwie Kompromisse machen und sehr liebevoll dann auch den Schritt zurückgehen und sagen, das ist für mich irgendwie voll okay.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen wo wir uns jetzt noch nicht ganz einig geworden sind. Ich glaube, ich habe halt auch immer so ein bisschen die irgendwie das überhaupt wahrzunehmen, was meine eigenen Gefühle sind und dann auch noch ausdrücken zu können, das irgendwie zu machen oder zu lernen, ist einfach sehr anstrengend für mich. Und manchmal habe ich auch einfach das Gefühl, dass je weniger ich das früher noch konnte, desto weniger Sorgen oder so habe ich auch dadurch dann mitbekommen. Deswegen denke ich dann auch manchmal so, will ich das überhaupt? Gleichzeitig ist es ja schon auch, dass ich das schätze, dass ich irgendwie jetzt da irgendwie ja mehr einen Zugang zu habe, wie es mir geht und dadurch auch, wie es anderen geht und so.
Das heißt so ein bisschen, je mehr Gefühle man benennen und wahrnehmen kann, desto mehr Gefühle sind dann im Prinzip auch da.
Ja.
Und eben auch negative.
Ja.
Ich denke, das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Also um die Frage nochmal zu beantworten, ich würde mir das schon wünschen, dass wir da gemeinsam wachsen. Und Noah ist dann auch so ein bisschen zurückhaltend, weil, so wie ich es wahrnehme, eben da die Sorge besteht, dass man, das ist ja auch irgendwie schwierig, anstrengend und so ist. Und im Zweifel dann eben auch mehr negative Gefühle dann sehr präsent sind.
Ich habe bei Noah und Philipp auf jeden Fall das Gefühl, dass es schon mal sehr viel wert ist, wie die beiden im Gespräch miteinander sind. Also, dass die auch wirklich so eine Gesprächskultur pflegen. Wie man das jetzt hinbekommt, besser Zugang zu seinen Gefühlen zu bekommen und die dann auch in Worte zu fassen, darum geht es jetzt. Und zwar mit Rosalie Weigand. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und Paartherapeutin. Und ich habe sie erstmal gefragt, Rosalie, warum fällt es uns denn manchmal so schwer, über unsere Gefühle zu sprechen?
Ja, also das eine ist, dass wir oft gar nicht gelernt haben, über Gefühle zu sprechen, weil unsere Eltern auch oft gar nicht so damit umgehen konnten. Also zum Beispiel haben ja viele von uns auch immer noch so Sätze gehört, wie zum Beispiel, dass man sich nicht so anstellen soll oder auch viele Jungs auch sowas wie, ein Indianer kennt keinen Schmerz, was ja dann auch dazu führt, dass man weniger Traurigkeit zeigt. Also einmal dieser Effekt. Und außerdem ist es auch so, dass Gefühle ja gar nicht in Worten entstehen im Kopf. Also Gefühle entstehen eigentlich im Körper. Und das heißt, man muss ja erstmal im Kopf zu diesem Körpergefühl so eine Bewertung und so eine Kategorie zuordnen. Und deswegen, wenn man das nicht gelernt hat, dann ist das auch nochmal eine Schwierigkeit. Und der dritte Punkt ist auch, dass man oft das Gefühl hat, wenn man über Gefühle spricht, dass man sich verletzlich macht. Und wenn man dann ja mehr von sich zeigt und wenn man gerade auch zum Beispiel Ablehnung erfahren hat, dann hält man sich dann da eben zurück.
Ich finde diesen Punkt ganz interessant, dass du gesagt hast, dass man manchmal Gefühle auch gar nicht so richtig erkennt, weil das eigentlich erst im zweiten Schritt ein Gefühl ist und im ersten Schritt was im Körper entsteht. Ist das dann auch so der Grund dafür, dass man manchmal gar nicht so richtig weiß, wie es einem geht?
Ja, genau. Also in der Psychologie unterscheidet man auch Emotionen und Gefühle. Also zu Emotionen gehört einmal das Körpergefühl dazu, dann auch noch, was man in dem Moment denkt. Und dann das Gefühl, also und das Gefühl ist quasi diese subjektive Bewertung, so nach dem Motto, okay, ich fühle mich jetzt gerade wahrscheinlich traurig. Und wenn das irgendwie, also man diese Verknüpfung nicht so gelernt hat, dann ist es oft schwierig, diese subjektive Bewertung zu machen. Und manche Emotionen fühlen sich auch ähnlich an, dann ist es umso schwieriger und es gibt ja auch Abstufungen.
Ist das dann auch der Grund, also ich kenne das auch von mir, dass ich mich manchmal frage, warum geht's mir denn gerade gar nicht so gut? Und dann stelle ich fest, ach, guck mal, ich habe das letzte Mal vor, keine Ahnung, 7 Stunden was gegessen. Vielleicht ist das der Grund. Meine Nacht war auch jetzt nicht so richtig geil. Das heißt, dass erstmal so physiologische Bedürfnisse nicht erfüllt sind und man dann deswegen denkt, ich habe schlechte Laune, aber eigentlich ist man unterschlafen und hungrig.
Ja, es gibt ja auch dieses Wort hangry zum Beispiel, ne? Ja.
Genau.
Genau, und auch, also Gefühle sind ja auch im Prinzip so Signale für Bedürfnisse, die gerade nicht erfüllt sind oder die gerade erfüllt sind, ne? Und deswegen, das müssen ja nicht unbedingt, also das, meistens sind es auch gar nicht unbedingt nur körperliche Bedürfnisse, sondern eben auch psychologische, also, und deswegen ist es dann, wenn man gerade nicht weiß, wie es einem eigentlich geht, ist es auch hilfreich, sich zu fragen, was brauche ich denn jetzt gerade? Also was ist denn jetzt gerade mein Bedürfnis? Weil das Gefühl sowieso nur zu diesem Bedürfnis eigentlich leiten würde. So.
Das heißt, um so diffuse Gefühle zu konkretisieren, würde dann helfen, erstmal zu gucken, woran fehlt es mir gerade?
Ja, oder auch mal in den Körper zu spüren. Also du musst ja das Gefühl nicht direkt immer benennen, sondern kannst ja auch mal gucken, was genau ist eigentlich da gerade los. Also mir geht's nicht gut, kann ja alles Mögliche heißen. Kann ja heißen, dass du irgendwie dich so schlapp fühlst oder vielleicht hast du irgendwie einen Kloß im Hals oder dein Bauch fühlt sich angespannt an. Und da einfach mal so ein bisschen reinzufühlen und mal zu gucken, Wenn ich da so reinfühle, was kommen denn da auch für Assoziationen oder Gedanken? Weil vielleicht bist du dann auch schon beim Auslöser des Gefühls, dass du dann irgendwie merkst, okay, mir geht diese Unterhaltung mit meiner Mutter immer noch nach, zum Beispiel.
Ein großer Unterschied zwischen Philipp und Noah ist das Verbalisieren von Gefühlen. Wenn ich jetzt mit jemandem zusammen bin, dem es irgendwie schwerfällt, über Gefühle zu sprechen, und ich bin in einer wohlwollenden Beziehung, dann möchte ich ja, dass es für beide irgendwie gut ist. Wie kann ich so ein Problem auflösen?
Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass die Person, auch die sich wünscht, dass der andere mehr über Gefühle spricht, sich auch mal fragt, warum will ich das eigentlich, ne? Was steckt bei mir eigentlich dahinter, dass ich mir wünsche, dass mein Partner da mehr kommuniziert? Also wünsche ich mir, dass mein Partner mir mehr sagt, was er für mich empfindet? Oder wünsche ich mir für ihn, dass er seine Stimmung besser einordnen kann, damit es ihm irgendwie zum Beispiel auf der Arbeit besser geht? Also das einmal zu hinterfragen, weil zum Beispiel nicht jede Person zeigt ja auch ihre Zuneigung auf die gleiche Art und Weise. Und vielleicht ist es dann nicht die Art von Noah, ne, in dem Fall, das eben über Worte auszudrücken. So. Und im Fall von der Person, die Schwierigkeiten hat, Gefühle zu äußern, die sollte dann natürlich auch eine eigene Motivation haben, das jetzt nicht nur den Partner oder der Partnerin zuliebe, sondern auch so für sich, was hätte ich denn davon? Und wenn sie das auch eine Eigenmotivation hat, dann kann man ja im nächsten Schritt überlegen, was so kleinschrittige Veränderungen wären, die man machen kann.
Ich finde das ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, dass man auch mal die Person, die sich wünscht, dass die andere Person mehr über Gefühle spricht, sich selber überlegt, warum möchte ich das denn? Weil ich schon das Gefühl habe, dass es oft als so was Fehlendes von der Person angesehen wird, die vielleicht nicht so gut darüber sprechen kann.
Mm, ja, genau. Also ist ja immer die Frage, also meistens sind ja so Konflikte in Partnerschaften nicht, weil einer sagt, so muss es sein und der andere sagt, nee, sondern weil der eine Partner ein Bedürfnis hat. Ne? Also er wünscht sich etwas anders, weil es was mit ihm macht und dass er dann in dem Fall auch weiß, warum, ja, wieso ist mir das wichtig und kann ich dieses Bedürfnis vielleicht auch anders stillen? Also vielleicht, wenn ich das brauche, dass mein Partner mir sagt, was für Gefühle er für mich hat, vielleicht wird es ja auch helfen, häufiger gemeinsam Zeit zu verbringen. Oder vielleicht kann er ja auch lernen zu sehen, zum Beispiel, dass wenn sein Partner für ihn irgendwas repariert, so klassisches Beispiel, dass das auch ein Zeichen von Zuneigung ist und von Gefühlen. So.
Ganz interessant fand ich auch, dass Noah gesagt hat, er hat manchmal Angst, was Falsches zu sagen. Oder er hat manchmal Angst, was zu sagen, was er dann vielleicht später eigentlich wieder zurücknehmen würde. Und dass er deswegen dann gar nichts sagt.
Ja, da ist ja auch die Frage, was wäre dann so schlimm daran, wenn er dann später irgendwas zurücknehmen würde. Ne? Also Gefühle sind ja auch Momentaufnahmen, muss man auch dazu sagen. Ne? Das ist ja, also Gefühle bleiben nie die ganze Zeit gleich. Und deswegen ist es total normal, dass es eben schwankt. Und deswegen kann er gar nicht den Anspruch haben, dass er das immer so fühlen muss. Sondern es ist aber total wichtig in dem Moment, also es ist schon für die Nähe im Paar, ist es schon hilfreich, wenn man darüber spricht, wie man etwas wahrnimmt, weil das ja auch dazu führt, dass man sich besser kennenlernt.
Du hast ja eben auch schon gesagt, dass man auf jeden Fall aber trotzdem lernen kann, besser darin zu werden, Gefühle wahrzunehmen und über Gefühle zu sprechen. Findest du in so einem Zusammenhang so regelmäßige Check-in-Termine eine gute Idee, weil das ja auch dann so was Ritualisiertes hat? Und ich denke mir immer, wenn ein Termin im Kalender steht, dann nimmt man den halt auch wahr.
Ja, genau. Ja, also zum Beispiel in der Paartherapie empfehle ich das tatsächlich häufig, so Check-ins, weil das ja auch dazu führt, also ich mache das dann so, ich empfehle, dass man das einmal die Woche macht und dass eine Person erstmal nur zuhört und die andere erstmal nur spricht und dass das dann wechselt nach einer bestimmten Zeit. Und das hat ja den Vorteil, im Alltag hat man das oft nicht so, dass man so intensiv zuhört und auch nicht, dass man so intensiv über das spricht, was einen gerade beschäftigt. Und das führt dazu, dass es einfach häufiger stattfindet. Und dass man auch besser darin wird, Gefühle erstens auszudrücken und zweitens aber auch, sich das einfach mal anzuhören. Weil viele Leute wollen zwar, dass es gegenüber über Gefühle spricht, aber wollen dann auch negative Gefühle sofort wegmachen. Und das ist ja auch oft gar nicht mal das, was das Gegenüber braucht, sondern oft geht es ja darum, dass ein Gefühl auch einfach mal da sein darf und dass das Gegenüber sich das anhören kann. Und da finde ich solche Check-ins total hilfreich, genau. Also das, ja, und wie du sagst, ne, ein Termin macht das Ganze verbindlicher.
Und ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, ich weiß jetzt nicht, welche Zeitslots da üblicherweise so festgelegt sind, aber dass, wenn man jetzt einfach weiß, man hat, keine Ahnung, 5 Minuten einfach Zeit, darüber zu sprechen, was gerade im eigenen Kopf ist, dass das dann vielleicht auch nicht so Pistole auf Brust mäßig ist, so nach dem Motto, wie geht's dir denn? Und dann muss man sofort das eigentlich konkret beantworten.
Ganz genau, richtig. Ja, sondern dass man erstmal so anfangen kann zu assoziieren und dann kommt vielleicht noch irgendwas. Richtig, dass es so den Leistungsdruck da auch rausnimmt.
Ich fand das ganz interessant, dass Noah mir gesagt hat, dass je mehr er lernt, über Gefühle zu sprechen und die auch zu fühlen und zu benennen, desto mehr Gefühle kommen dann quasi hoch. Also wie eigentlich, wenn man so eine Sprache lernt und dann kann man immer mehr Vokabeln und plötzlich entfalten sich da nochmal total neue Dimensionen. Und das empfindet er manchmal als überfordernd. Warum sagst du, lohnt es sich da trotzdem, sich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen?
Ja, also es ist häufig auch so ein Effekt am Anfang. Also wenn man lernt, über Gefühle zu sprechen, das ist wie so ein Bottleneck, wo sich viel angestaut hat oder wie so ein Staudamm. Die Gefühle verschwinden ja nicht, wenn man nicht drüber spricht, sondern die sind trotzdem da und oft zeigen sie sich dann irgendwie auch körperlich, dass man körperliche Probleme bekommt. Und wenn man dann dafür eine Sprache findet, spürt man die auch stärker, weil man hat dann ja zum Beispiel auch eine Resonanz im Gegenüber. Also wenn ich dir jetzt erzählen würde, dass ich total traurig bin, dann würde dein Gesicht sich verändern, die Emotion würde ich irgendwie auch in dir dann spüren und sehen und das macht dann wieder was mit mir. Und so diese Resonanz, die hat man ja nicht, wenn man das einfach nur mit sich selbst ausmacht und für sich selbst auch gar nicht benennt. Aber das ist eigentlich nichts, was einem Angst machen muss, weil erstens ist es oft nur am Anfang so und wenn man länger dabei ist, wird es besser. Also dann ist dieser Staudamm nicht mehr so da. Und man wird auch besser in der Regulation von Emotionen dann. Also das darüber sprechen ist ja das eine, aber dass man irgendwie auch merkt, okay, wenn ich traurig bin, hilft es mir zum Beispiel, mich auf so eine Matte zu legen und irgendwie ein trauriges Lied anzumachen und danach ist die Traurigkeit aber auch wieder besser. So, ne? Oder für eine andere Person hilft aber dann vielleicht eine Runde laufen zu gehen, wenn sie traurig ist. Also jeder braucht auch was anderes. Und das lernt man dann ja auch, wenn die Emotionen dann immer mehr kommen. Also deswegen, ja, und Emotionen machen einfach insgesamt viel nahbarer. Also man wird merken, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen sich total verbessern, wenn man lernt, über Emotionen zu sprechen. Und allein deswegen würde ich schon sagen, dass sich das lohnt.
Und was da, finde ich, echt auch immer hilft, ist, sich zu vergegenwärtigen, dass das wirklich eigentlich immer in Phasen kommt, ne? Dass es dann irgendwie so die eine Phase gibt, in der man total viel fühlt, wo irgendwie so die Schleusen total offen sind, wo Gefühle dann auch einen so überwältigen und einfach super präsent sind. Und dass danach dann aber eben auch wieder die Phase kommt, wo alles ein bisschen ruhiger wird, wo sich dann alles setzt und wo dann auch eben die Gefühle einen weniger überwältigen. Und zu wissen, dass es eben nicht immer so krass ist, finde ich, hilft dann auch auszuhalten, einfach mal wahrzunehmen, okay, ich fühle gerade anscheinend sehr viel, aber das wird jetzt auch nicht für immer so sein. Irgendwann komme ich auch wieder zur Ruhe. Vielen Dank an Philipp und Noah für die Offenheit und vielen Dank an Rosalie für die praktischen Tipps. Und bevor wir ins Liebestagebuch gehen, Leute, ich habe eine Bitte bzw. einen Aufruf an euch. Wir sind nämlich auf der Suche nach Frauen, die in einer Hetero-Beziehung den Heiratsantrag gemacht haben und die Lust haben, hier davon zu erzählen. Ich weiß, es gibt sie unter euch. Es ist aber gar nicht so einfach, diese Leute zu finden. Deswegen, wenn ihr selber so jemand seid und euch das vorstellen könntet, dann meldet euch super gerne unter liebe@deutschlandfunknova.de. Vielleicht habt ihr ja auch wen im Freundes-, im Bekanntenkreis. Wollt ihr mal unverbindlich nachfragen bei der Person? Ich freue mich auf jeden Fall über jeden Hinweis, über jede E-Mail. liebe@deutschlandfunknova.de, wie gesagt. Und im Liebestagebuch, da geht es jetzt darum, warum es wichtig ist, ehrlich über seine Gefühle zu sprechen. Also wirklich mit der Betonung auf ehrlich. Caro, die erzählt von einem großen Bruch. Lange Zeit, da waren sie und Jones wirklich so ein richtiges Power-Couple. Nicht nur privat, sondern auch beruflich. Die haben zusammen einen Podcast aufgezogen. Die haben Workshops gegeben zum Thema Sex und Liebe. Dann kam die Trennung als Paar. Aber beruflich haben sie trotzdem als Team weitergearbeitet. Was auch erstmal ganz gut funktioniert hat. Bis Caro vor kurzem eine monogame Beziehung eingegangen ist. Und das hat einiges verändert. Warum für Caro am Ende auch die berufliche Trennung unausweichlich war, das erzählt sie euch jetzt.
Und ich habe auch weiterhin die Workshops gemacht mit meinem Ex Jones. Und dem habe ich auch gesagt, dass ich in einer neuen Beziehung bin. Und es ist ja die erste nach unserer Trennung, also die erste Beziehung. Und er hat da nicht so gut drauf reagiert. Also der war so, ja, was reibst du mir das jetzt unter die Nase? Also er war einer der Ersten, denen ich das gesagt habe, weil wir Gespräch hatten arbeitstechnisch und dann habe ich es ihm halt gesagt und er konnte das lange und ich rede halt von so ein paar Wochen nicht glauben, weil er mich ja auch so ein bisschen kennt und ich mit meinen Prinzipien und ich will mich jetzt so auf mich konzentrieren und so. Und dann hat er gesagt, hä, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Also ich verstehe schon, dass ihn das irritiert hat und es war auch schwierig für ihn, weil er, glaube ich, da erst richtig verstanden hat, dass wir nicht mehr zusammen sind. Also nicht, dass wir nicht mehr zusammen sind, aber dass ich nicht mehr so verfügbar bin für ihn einfach, auch emotional nicht. Ja. Und das hat dann in den Workshops und auch auf dem Retreat und so echt gut funktioniert. Da hat er sich irgendwie zusammengerissen oder so. Ich weiß jetzt, dass er sich da zusammengerissen hat, weil ich dachte mir, wow, wie toll, weil wir haben uns echt sogar besser verstanden als vorher, als es irgendwie noch für ihn so unklar war, was mit uns ist, so scheinbar. Dann hatten wir jetzt aber den letzten Workshop vor 2 Wochen, also einen Tagesworkshop. Wir haben am nächsten Tag haben wir uns getroffen, um ein paar Sachen zu besprechen. Und ich sollte was vorbereiten, so nach Locations schauen und so. Und irgendwie hat ihm das nicht gepasst, wie ich das gemacht habe. Und es ist ihm einfach entglitten. Also der hat mich so zur Sau gemacht. Also der hat mich, als hätte ich irgendwie ein Verbrechen begangen. Oder also es war wirklich, der ist voll ausgerastet, dass ich ja meine Arbeit nicht ernst nehmen würde und sowas. Und da habe ich gemerkt, und er war den ganzen Tag da über schon so zickig zu mir. Und ich habe ihm schon gesagt, so, hey, habe ich irgendwas getan oder was ist los? Weil irgendwie das ist so nicht so cool zu mir. Und ja, dann ist es irgendwie aus ihm rausgebrochen. Und dann habe ich gesagt, okay, das möchte ich nicht mit dir zusammenarbeiten. Ja, weil wenn ich immer damit rechnen muss, dass du dich vielleicht ein paar Wochen irgendwie zusammenreißen kannst und dann, wenn es dir irgendwie zu viel ist oder so, oder du gerade frustriert bist, ich dann so deinen Hass abbekomme, das ist für mich keine Geschäftsbeziehung oder auch keine Freundschaft oder so. Also da habe ich richtig gemerkt, also schade, weil wir haben uns so gut verstanden. Das war so schön, ich konnte es kaum glauben, wie gut wir uns verstanden haben die letzte Zeit. Und das hat es einfach so gezeigt, okay, er hat sich da irgendwie zusammengerissen. Und da muss ich auf mich schauen und so schade ich das finde, dass ich die Arbeit damit nicht mehr machen kann, weil ich sie wirklich geliebt habe, diese Workshops und so. Und ich habe es ja mit ihnen zusammen auch aufgebaut und so. Also es fällt mir nicht leicht, das loszulassen. Aber ich kann mit diesen Stimmungsschwankungen, das möchte ich mir nicht antun. Und dazu kommt noch, dass er auch mein Freund, also Moritz, nicht, also er kennt ihn nicht, aber er konnte es nicht sein lassen, abfällige Bemerkungen zu machen oder das nicht so richtig zu respektieren. Ja, dass ich in einer ernstnehmenden Beziehung bin. Sagt dann so, ja, ich stelle mir einfach vor, der ist irgendwie klein und hässlich oder so, dann komme ich besser damit klar, dass so. Also super kindisch auch und so. Also ich habe dann die Wohnung verlassen und habe ihm dann geschrieben, ich bin raus.
In so einem Fall ist ein klarer Cut dann wahrscheinlich für alle die beste Entscheidung, ne? Bevor man sich noch mehr unnötig aneinander aufreibt. Wie es bei Caro weitergeht, das hört ihr demnächst hier. Vielen Dank, Leute, an euch fürs Zuhören. Wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt, dann abonniert die Eine Stunde Liebe sehr, sehr gerne. Auf manchen Plattformen, da könnt ihr uns auch bewerten. Da freuen wir uns auch immer drüber. Und wie gesagt, wenn ihr selbst als Frau einem Mann einen Heiratsantrag gemacht habt oder wenn ihr jemanden kennt, dann meldet euch gerne unter liebe@deutschlandfunknova.de. Das ist auch die Adresse, an die ihr Themenwünsche, Fragen und Rückmeldungen schicken könnt. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.